Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, herzlich willkommen zur Folge 3 unserer Staffel IFA-Fliegen mit Theo. Mit an den Mikrofonen sitzen in der Nähe von Dortmund der liebe Theo. Moin Theo, grüß dich, hallo.
Hallo.
Und im hohen Norden, so ein ganz klein bisschen westlich von südwestlich von Hamburg, da sitzt er, der Johann. Moinsen.
Moin Fritz, moin in die Heide.
Moinsen. Kleiner Rückblick an dieser Stelle auf Folge 2. Worüber hatten wir gesprochen? Wir haben über die Ausbildung IFA gesprochen. Die Ausbildung, was man machen kann, die verschiedenen Blöcke im Instrumentenfliegen. Wir haben über die Voraussetzungen gesprochen. Wir haben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Theorie-IFA-Ausbildungswegen angesprochen. Wir haben den Ablauf einer praktischen Ausbildung angesprochen. Ganz wichtig, wir haben natürlich auch über die Kosten gesprochen und damit verbunden die Möglichkeiten der Kosteneinsparungen, also sprich eigenes Flugzeug versus der Nutzung eines Flugsimulators. Heute in Folge 3 geht es um die IFA-Flugplanung und die Durchführung und dazu wird jetzt uns gleich Theo praktisch viel erzählen, wie das Ganze abläuft. Wir sprechen also über die Flugplanung, wir müssen die Wetterbedingungen natürlich auch nochmal mit einbeziehen. Und deren Auswirkungen, die werden wir besprechen. Wir werden aber auch über die Instrumenten, Flugverfahren und Techniken sprechen. Und darüber hinaus, ihr wisst es, ist es ganz wichtig, die Kommunikation mit den Fluglotsen und mit ATC. Und in diesem Sinne, Johann, you have control.
I have control. Ja, wir haben uns gedacht, wir fliegen das Ganze einmal ab, damit ihr das an einem praktischen Beispiel verfolgen könnt. Wenn wir es schaffen und die Technik mitspielt, werden wir euch das Ganze auch noch später online zur Verfügung stellen, dass ihr das auf dem Video mit angucken könnt. Der Flug soll heute gehen von Dortmund nach Berlin. Dortmund ist Echo Delta Lima Whiskey, wenn ich das richtig weiß. Und wir wollten nach Schönhagen, also Echo Delta Alpha Zulu. Theo, was ist denn das Erste, was du machst, wenn du einen IFA-Flug planst?
Ja, also der erste Punkt, und vielleicht hat jeder IFA-Pilot hier durchaus auch einen anderen Ansatz, aber ich gucke in der Tat als allererstes nach dem Wetter. Denn gerade beim IFA-Fliegen spielt das Wetter vielleicht eine noch größere Rolle. Wir hatten das ja in der ersten Folge des Podcasts schon mal besprochen, dass ich mir natürlich genau angucken muss, welche Capabilities hat mein Flugzeug, also wie viel Power habe ich, welche Ausstattung habe ich, darf ich in Vereisungsbedingungen einfliegen oder nicht, wie wohl fühle ich mich, also wo sind auch meine persönlichen Limits und da muss ich natürlich erstmal definieren, kann ich bei dem Wetter fliegen. Also bei der IFA-Fliegerei fliegen wir ja ohne oder im Worst Case ohne Sicht mit zum oder ohne Bodenkontakt, also ohne Visual References, das heißt nur noch Instrumenten. Und das kann natürlich alles sein. Das kann sein, ich starte in Dortmund bei quasi schlechtem Wetter, Regen und niedriger Wolkenuntergrenze und lande auch bei gleichem Wetter und bin den ganzen Flug in IMC, also in Instrument Meteorological Conditions. Es kann natürlich auch sein, ich starte auch IFA in Dortmund bei bestem Wetter und fliege die ganze Zeit bei schönem Wetter in VMC und dann nur bei der Landung habe ich eine dünne Schicht, Stratus zum Beispiel, und da bin ich vielleicht 30 Sekunden in den Wolken und dann lande ich auch schon in Schönhagen. Auch das kann ein IFA-Flug sein. Das heißt, für mich erster Punkt, okay, wie sieht die Wettervorhersage aus ungefähr für den Zeitraum des Fluges? Und hier interessieren mich aber dann doch vielleicht ein paar Dinge, die normalerweise für den IFA-Flieger nicht so wichtig sind. Also das Erste, was ich mir zum Beispiel angucke oder mich frage, ist, wo ist die 0-Grad-Grenze? Weil natürlich bei der Frage nach Vereisung, und Vereisung ist so ungefähr wahrscheinlich das spannendste Thema, ich sage mal, ist wie die Lawinen für die Skifahrer, ist die Vereisung für die IFA-Flieger super wichtige Information. Und das rauszufinden, sagt mir ganz, ganz viel über die Frage, muss ich überhaupt mit Vereisung rechnen oder nicht? Ja, man kann da noch ins Detail gehen. Es gibt vom DWD und anderen Windy auch sehr, sehr gute Vorhersagen, Radiosonnenaufstiege. Man kann ganz viel Informationen noch nutzen. Aber grundsätzlich ist beispielsweise bei 20 Grad Außentemperatur am Boden, da weiß ich, ich kann ohne Probleme einen IFA-Flug temperaturmäßig nach Berlin in zum Beispiel Flugfläche 9.0 durchführen. Ja. Weiter geht es dann eben, dass man sich anguckt, wo ist zum Beispiel konvektive Bewölkung und wo liegen auch die Tops? Habe ich Gewitter? Habe ich eventuell sogar eingelagerte Gewitter? Habe ich eine Kaltfront, eine Warmfront? All diese Faktoren spielen bei der Flugplanung eine Rolle. Und da ist erstmal egal, aus meiner Sicht zumindest, fliege ich jetzt ganz genau über diesen Wegpunkt oder jenen Wegpunkt. Also bevor ich mich überhaupt mit der ganz, ganz, ganz genauen Flugplanung der Route beschäftige, erstmal wirklich die Frage, wie sieht eigentlich das Wetter aus? Also eigentlich wie beim VFA-Fliegen. Ne?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Sind das denn auch dann die gleichen Produkte, die du nutzt? Also die DWD-Wetter-App und hier Windy hast du gerade schon erwähnt.
Also grundsätzlich sind es die gleichen Produkte, also das gleiche Tool, zumindest die, die ich nutze. Allerdings sind es teilweise, ich sag mal, andere Subfunktionen oder Submenüs, die man sich anguckt. Also es gibt zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst ein Produkt, das nennt sich Advice, also wie der Hinweis, der Rat, aber hier mit Eis geschrieben, was eine Vereisungsvorhersage ist. Genauso kann man sich zum Beispiel in Windy Radiosondenaufstiege und die passenden Diagramme dazu angucken. Guckt man sich jetzt VFA eher selten an und ist aber in der gleichen App. Ja, oder auch zum Beispiel im Autorouter gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, sich ein Gramet zu generieren, also einen vertikalen Schnitt der Flugstrecke mit dem Wetter en route. Und das kann man zum Beispiel über den Telegram-Bot vom Autorouter aufrufen, sich sehr schön anzeigen. Und benutzt man VFA auch, ich zumindest, aber für IFA natürlich nochmal deutlich interessanter, weil ich eben diesen vertikalen Schnitt, ich fliege eventuell dann durch Wolken, sehen will, wie sieht's denn da aus. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch die ganz klassischen Produkte wie MetaTAF, die natürlich auch wichtig sind, weil mein Anflug und Abflug findet ja in Flughafennähe statt. Das heißt, da will ich auch wissen, ja, was habe ich für Bedingungen, beispielsweise eine Stunde vor oder eine Stunde nach meiner Ankunft oder auch zum Zeitpunkt der Ankunft, genau.
Welche Instrumenten, Flugverfahren stehen denn jetzt Piloten unter IFA-Bedingungen zur Verfügung, Theo?
Also wichtig ist, glaube ich, hier erstmal zu erwähnen, dass ja das IFA-Fliegen grundsätzlich ein Fliegen nach Verfahren ist, wie du gerade schon gesagt hast, Fritz. Das heißt, im besten Fall, wenn ich IFA starte, IFA en-route fliege und IFA lande, dann befinde ich mich immer auf einem Verfahren. Und was heißt das? Ein Verfahren ist eine Definition von Höhen, Wegpunkten mit Restriktionen, Anweisungen und Ähnlichem. Jetzt sehr, sehr oberflächlich gesagt, so dass ich genau weiß, wie ich beispielsweise von Dortmund nach Berlin komme. Also ich weiß ganz genau, wo ich wie eine Kurve fliege, zu welchem Wegpunkt ich fliege, auf welche Höhe ich steige, wo ich, ich sag mal, links und rechts abbiege und wie ich auch in Schönhagen auch dann zum Boden komme, zur Landung. Und das ist natürlich eine Vorhersagbarkeit, die verschiedene Vorteile hat. Also erstmal auf so einem Verfahren weiß ich, je nachdem, wie ich und wo ich das fliege und wie das genau definiert ist, in der Regel zum Beispiel, da muss ich mir erstmal um Airspaces keine Gedanken machen, weil ich da ja mit der Flugsicherung in Kontakt bin und auf dem IFA-Flugplan und ich da zum Beispiel gar nicht gucken muss, ist da jetzt ein Delta oder ein Charlie oder wie auch immer, wo muss ich da durch? Und ich muss mir da auch keine Sorgen machen, dass ich da, sofern ich mich an alle Vorgaben und Höhen halte und Co., dass ich da zum Beispiel gegen Berg fliege. Ja? Oder dass ich da im IFA mit einem anderen IFA-Flieger zusammenstoße. Also da gibt es verschiedene Dinge, die das IFA-Fliegen insofern sehr viel einfacher machen. Ja? Was dann wiederum aber auch nicht mehr geht, ist, ich kann nicht mal eben so einen kleinen Vollkreis drehen, um mal zu gucken, wie dann das Haus vom Nachbarn aussieht. Ich bin dann auch an diese Verfahren gebunden. Also ich habe dann eine genaue Flugroute und weiß eben auch in welcher Zeit, in welcher Höhe und wie ich von in dem Fall Dortmund nach Berlin komme. Es geht damit los, dass man, wie auch schon in der Ausbildung angesprochen, vom sogenannten Departure-Verfahren redet, dann vom En-Route-Teil und dann vom Arrival bzw. Approach am Ende. Und diese Segmente oder diese Teile des Fluges, die sind eigentlich immer ident. Also ich habe in der Regel immer eine Form von Departure. Manche kennen das, nennt sich in der Regel Standard Instrument Departure. Dann kommt der En-Route-Teil, der dann von den entweder Funkfeuern, also VORs, aber inzwischen fast ausschließlich über die fünf Buchstaben IFA-Wegpunkte geht. Dazwischen vielleicht sogar noch Airways und dann am kurz vor Erreichen des Zieles dann über eine sogenannte Standard Arrival Route oder auch eine sogenannte Transition, aber da geht es auch schon wieder in die Details, dann zu einem Approach, zum Beispiel einem ILS-Approach in nicht Schönhagen in dem Fall, aber zum Beispiel in Berlin-Schönefeld oder jetzt am BER führt. So, und damit habe ich quasi diese ganze Flugphase in diesen einzelnen Segmenten aufgeteilt. Hier auch, du hast es angesprochen, Fritz, der Riesenvorteil, diese Verfahren sind in der Regel überall weltweit die gleichen. Das heißt, das kann genauso ein Delta- oder United-Pilot fliegen, wie auch ein Privatpilot, wie auch ein Lufthansa-Pilot. Und bis auf einige landesspezifische Besonderheiten erwartet man hier immer das Gleiche. Das heißt, auch eigentlich fast alle Piloten, die zum Beispiel Weltumrundung machen oder lange Flüge über den Atlantik oder Pazifik, die fliegen fast alle IFA. Es gibt auch Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber hier natürlich einfach der Riesenvorteil, wie wir das auch in der ersten Folge hatten, ich muss gar nicht erst gucken, wie komme ich durch Belgien durch, sondern ich weiß, ich fliege da auf meiner Route und that's it.
Gut, also wir wissen jetzt, wie das Wetter wird. Wir wissen ganz grob, wie so eine Route auszusehen hat. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Du hast gesagt, wir brauchen eine Standard Instrument Departure Route. Wie wählst du dir die aus?
Also grundsätzlich fängt alles damit an, dass ich erstmal ein Flugplanungstool brauche. Also traditionell kann man natürlich auch einen IFA-Flugplan von Hand feilen. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt noch geht so richtig. Bestimmt irgendwie, ja. Aber in der Praxis eigentlich nicht mehr relevant. In der Praxis sieht es so aus, dass man ein Flugplanungstool nutzt. Da gibt es verschiedene, die gibt es im Browser. Also da sei zum Beispiel Rocket Route oder Autorouter genannt. Teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Und dann geht es weiter am iPad mit Tools wie zum Beispiel ForeFlight und verschiedenen anderen, die ich nutzen kann, um die Flugplanung ja von anfänglich bis vollumfänglich durchzuführen. Wichtig ist hier, dass man beim IFA-Fliegen in der Regel mit Start- und Zielflugplatz beginnt. Also man sagt, ich möchte jetzt mal von Dortmund, Echo Delta Lima Whisky nach Schönhagen fliegen. Und dass die Route, die man dazwischen nimmt und auch die Airways und so weiter und so fort, dass das was ist, was man sich nicht unbedingt selber überlegt, sondern da fragt man die App bzw. den Eurocontrol-Computer nach einem Routenvorschlag. Und da gibt es eben Routen, die sogenannte Recommended Routes sind, also die empfohlen sind, Routen, die viel benutzt werden. Und der Eurocontrol-Computer, der guckt dann, beziehungsweise die App prüft das, ist diese Route valid? Also ist diese Route gültig mit all den bekannten Einschränkungen, Verkehrsflusssteuerungsmaßnahmen etc. pp. Und gibt dann am Ende so ein schönes grünes Valid oder oranges, rotes Invalid zurück. Das heißt, man ist da eventuell aufgrund von Einschränkungen gar nicht in der Lage, so A nach B direkt zu fliegen, sondern man hat eventuell dann ganz schön Umweg drin. Bisschen eben so, was wir letztes Mal besprochen hatten, sogar Verzögerung bei Start, weil man aufgrund eben solcher Maßnahmen nicht abfliegen kann. Ja. Es gibt nicht genug Lotsen oder die Kapazitäten sind begrenzt oder es ist schlechtes Wetter etc. Ja. So, das heißt, ich starte, wenn ich in die App reingehe, jetzt in meinem Fall hier erstmal damit, dass ich quasi Schönhagen und Dortmund auswähle. Dann wähle ich natürlich meinen Flugzeugtyp aus, damit meine Performance-Daten, also Geschwindigkeit etc. Und maximale Flughöhe drin sind. Und dann klicke ich in der Regel auf einen Button, der sich dann Routes nennt. Und wenn ich da drauf drücke, dann poppen verschiedene Routenvorschläge auf. Und je nach Strecke sind es dann zwischen einer und ganz viele. Jetzt hier zum Beispiel bei Dortmund habe ich hier so 6 Stück ungefähr zur Auswahl. Und dazu wird mir dann auch angezeigt, die dauert dann zum Beispiel 1:50 und ich brauche so und so viel Liter Sprit. Oder manche Routen sind eben auch länger oder kürzer. Man sieht dann auch sehr schön, wenn man sich ein bisschen auskennt, es gibt da so rechts von Dortmund östlich so ein militärisches Sperrgebiet. Die ganzen IFA-Routen, die führen alle da schön drumherum. Da macht man dann schon mal so eine kleine D-Tour. Und zum Beispiel fliegt man natürlich dann in Berlin jetzt nach Schönhagen, kommt man so ein bisschen von Süden rein nach Schönhagen. Und das sieht man dann in den Routen auch. Und so eine Route zum Beispiel, die fängt dann an mit NUTGO 3 Quebec Departure. Und dann geht die über verschiedene Wegpunkte, zum Beispiel NUTGO, ROSUX, dann aber auch ein Airway, Zulu 858, Absul, MITPU, Zulu 858, Berdi, Ortak, DESA, November 858 und dann nach MOSEX. So sieht dann so eine Route aus. Ich klicke die dann an und sage Select Route. Und in dem Moment wird die quasi dann übernommen und ich habe meinen ganzen Flugplan eigentlich schon schon fertig. Ich weiß sogar schon, welches Abflugverfahren ich erwarten kann in Dortmund. Ich kenne meine Route und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, ich weiß noch nicht, welches Anflugverfahren in Schönhagen in Betrieb ist. In Schönhagen gibt es nur eins, aber bei einem Flughafen zum Beispiel mit mehreren und auch mehreren Pisten weiß ich jetzt noch nicht. Da weiß ich quasi nur, es geht nach Mosex und das ist mein letzter Punkt. Und genau, von da aus geht es dann weiter und das erfahre ich dann im Flug beziehungsweise von ATC, wie es dann zur Landung geht. Genau, aber so habe ich dann quasi meine Route zusammen und damit ist dann meine Flugvorbereitung jetzt so im klassischen Routensinne auch erstmal schon erledigt. Was dann natürlich noch dazu kommt, und das ist auch so ein bisschen anders, ist, ich sag mal, ein vertieftes Studium der Karten. Also wenn ich jetzt so eine Route mir dann angucke, dann klicke ich jetzt hier in meiner App mal auf Charts und dann fange ich mal an mit der Nutgo 3 Quebec und schaue mir da als allererstes mal an, okay, wie sieht diese Route denn aus? Weil natürlich briefe ich das im Flugzeug nochmal. Auch ein wichtiger Teil der IFA-Fliegerei sind Briefings, sowohl vor dem Flug als auch im Flug. Aber ganz praktisch gucke ich zumindest entweder am Abend vorher oder vor dem Flug nochmal da rein und sage, okay, die Nutgo 3 Quebec, die sieht so und so aus, da gibt es die und die Höhen und die Vorgaben. Und das Gleiche mache ich dann natürlich auch schon mal für den Approach, weil ich möchte natürlich dann nicht in Berlin überrascht werden, plötzlich mit Approaches, von denen ich noch nichts gehört habe. Die sind aber zu großen Teilen auch immer die gleichen beziehungsweise standardisiert. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine großen Überraschungen. Aber gerade wenn man vielleicht zu Flughäfen fliegt, wo man noch nicht vorher war, ist das sicherlich eine gute Übung. Und man ja investiert hier, denke ich, ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung, als es vielleicht klassisch wie IFA der Fall ist, wo man in SkyDemon nur seine Linie zieht, vielleicht noch einmal kurz das Anflugblatt crosscheckt und dann geht's los.
Gut, du hast es gesagt, wir fliegen los, wir studieren die Karten. Es gibt ja auch bei den Airways noch ein paar Einschränkungen. Auch da gibt es, glaube ich, Odd and Even, so wie bei den VFR-Fliegern. Ne? Gibt es noch mehr Einschränkungen bei den Airways?
Ja, also es gibt in der IFA-Fliegerei grundsätzlich viele, viele Besonderheiten und viele Details zu beachten. Es gibt sogenannte Minimum Radar Vectoring Altitudes oder Minimum Vectoring Altitudes, also unter denen ATC quasi keine Radaranweisungen oder Radar Headings geben darf. Dann gibt es auch Minimum Safe Altitudes, also es gibt verschiedene Höhen, die relevant sind aufgrund des Terrains. Da ist jetzt in Deutschland nicht so viel mit Terrain, aber gerade dann im bergigen Gebiet ist das relevant. Es geht dann weiter, dass man für bestimmte Departure-Verfahren zum Beispiel sogenannte Climb-Gradienten braucht. Also man muss bestimmte Performance auch haben seitens des Flugzeugs, weil eventuell schafft man es sonst nicht, quasi vor dem Hindernis auf die entsprechenden Höhen zu kommen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Equipment-Voraussetzungen. Also um bestimmte Verfahren zu fliegen, brauche ich zum Beispiel bestimmte Geräte an Bord. Also für einen Anflug zum Beispiel, der auf einem DMI basiert, brauche ich auch einen DMI im Flieger. Oder für einen Anflug, der GPS-gestützt läuft, natürlich auch ein GPS und so weiter und so fort. Also es gibt grundsätzlich schon die eine oder andere Einschränkung, wobei man aber auch sagen muss, dass die meisten Flugzeuge, die zumindest, für den Single-Engine-IFA-Betrieb, den seriösen, ausgestattet sind, die verfügen eigentlich in der Regel über all das, was man zum Fliegen braucht, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, es gibt sogenannte Authorization Required Approaches zum Beispiel, die dann nur von kommerziellen Fliegern nach entsprechender Berechtigung geflogen werden dürfen. Also ganz komplizierte Anflüge, zum Beispiel in Innsbruck gibt es das. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ja, es gibt diese Einschränkungen, aber wenn man die Flugplanung eben mit entsprechenden Apps macht, wenn man über das entsprechende Equipment im Flugzeug verfügt, dann ist jetzt hier zum Beispiel auf so einem Flug von Dortmund nach Schönhagen, gibt es eigentlich keine Beeinträchtigungen oder keine Besonderheiten, die besonders erwähnenswert wären. Ja.
Du hast es ja gesagt, Dortmund nach Schönhagen. In Schönhagen gibt es jetzt, glaube ich, kein ILS-Approach, wenn ich das richtig weiß, sondern nur ein, ich glaube, das ist ein AirNav-Approach. Das ist ja auch die spannendste Phase eigentlich für einen IFA-Flieger. Was ist da so eigentlich der Unterschied zwischen diesen ganzen Verfahren? Also ich habe das jetzt einfach so rausgehauen, aber...
Ja, genau. Also bei den Verfahren gibt es verschiedene Typen. Ja, es gibt ganz klassisch, ich sag mal, das fängt an mit dem NDB-Approach, den es nicht mehr so oft gibt. Gibt es noch natürlich, aber nicht mehr so oft, der so ein bisschen auf dem aussterbenden Ast ist, bis hin eben dann zum in der kommerziellen Luftfahrt zum ILS Cat 3 mit Autoland, wo das Flugzeug wirklich selber landet und ausrollt. Ich sag mal, zwei große Themen gibt es, bei denen sich diese Anflüge unterscheiden. Das ist einmal die Genauigkeit, also wie präzise ist dieser Anflug. Und daraus resultiert in der Regel fast immer auch die Frage, bis zu welchem Minimum kann ich denn fliegen nach Instrumenten bei schlechtem Wetter ohne Sicht? Und je genauer der Anflug ist, desto niedriger ist da meine sogenannte Entscheidungshöhe oder meine Minimum-Sinkhöhe, Minimum-Decision-Altitude, Decision-Altitude und Minimum-Descent-Altitude. Das ist hier letztendlich ausschlaggebend. Ja, und da gibt es eben die verschiedensten Verfahren. Du hast jetzt schon angesprochen, einen RNAV-Approach. Dann gibt es aber auch einen sogenannten RNP-Approach, einen ILS-Approach, einen VOR-Approach und so weiter und so fort. Und die Approach-Typen, unterscheiden sich nach Flugplatz. Also kann man ganz grob sagen, es gibt Flugplätze zum Beispiel, die haben bodengestützte Anflugverfahren. Also die haben zum Beispiel dann ein Instrumentenlandesystem oder auch ein VOR am Flugplatz. Und dann gibt es eben Plätze wie zum Beispiel Schönhagen, die haben halt nichts. Ja, ist natürlich auch kostenintensiv, so eine Infrastruktur zu betreiben. Die haben dann einfach ein GPS-basiertes Anflugverfahren. Und auch da gibt es wieder verschiedene Anflugverfahren, die sich wiederum in ihren Minima unterscheiden. Das, was eigentlich in der Single-Engine-Fliegerei das kleinste Minimum ist, ist eine Entscheidungshöhe, also Decision-Altitude oder Decision Height in dem Fall, von 200 Fuß. Das heißt, in 200 Fuß über dem Flugplatz, also über der Landebahn, treffe ich die Entscheidung zum Landen oder Durchstarten und dem Mist Approach fliegen. Und das kann ich aus Praxis berichten, 200 Fuß sind nicht viel. Also wenn man das jetzt in der Platzrunde ins Verhältnis setzt, normalerweise immer davon ausgeht, dass man nicht unter 500 Fuß dann aufs Final turnt. Das heißt, man ist dann ungefähr so auf unter der Hälfte, also wirklich im Short Final eigentlich. Und dann muss man spätestens einen visuellen Bezug zur Landebahn oder zur Anflugbefeuerung haben. Also das ist schon, wenn man das mal mitgeflogen ist, vielleicht auf dem Jumpseat, auch im Airliner oder in so einem kleinen Flugzeug, das ist schon ganz schön haarig, ja, so ein scharfer Cut 1 in dem Fall, Cut 1 Anflug, auf so einem ILS zum Beispiel. Ja, also da ist Schönhagen jetzt zum Beispiel gut ausgestattet. Also ich habe mir das jetzt mal aufgemacht hier in Schönhagen. Schönhagen hat einen sogenannten RNP-Approach. Und da gibt es dann verschiedene Minima. Und da ist zum Beispiel jetzt das kleinste Minima, was man hier in Schönhagen haben kann, für einen sogenannten LPV-Approach. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu den verschiedenen Typen. Da ist jetzt zum Beispiel die Decision Altitude, die man am Höhenmesser abliest. Die ist dann 692 Fuß. Das heißt, in 692 Fuß, was dann 550 Fuß Höhe sind, muss ich quasi entscheiden, okay, habe ich Visual Reference zur Landebahn, zur Anflugbefeuerung und dann kann ich entsprechend landen oder muss ich dann durchstarten. So, und hier kann man vielleicht kurz zusammengefasst sagen, dass es grundsätzlich in der klassischen IFR-Fliegerei gibt es ja die Navigation, ich sag mal früher von Funkfeuer zu Funkfeuer und dann hat sich irgendwann daraus die RNAV, also die Area Navigation entwickelt. Und die Area Navigation findet heutzutage bis auf wirklich in großen kommerziellen Flugzeugen fast ausschließlich GPS-basiert statt. Bei den GPS-gestützten Anflügen beziehungsweise auch Verfahren, da gibt es eben diesen sogenannten RNP-Approach. Und diesen RNP-Approach, RNP steht für Required Navigation Performance. Diese Anflüge haben gemein, dass da im Flugzeug ein GPS-Empfänger eingebaut sein muss, der erkennen kann, ob quasi die Fehlertoleranzen hier auf dem Anflug oder in dem Verfahren entsprechenden Wert nicht überschreiten und dann auch den Piloten alarmieren können. RAME ist hier das Stichwort das ist da vielleicht noch zu beachten. Grundsätzlich, das, was wir als, ich sag mal, Single-Engine-Piloten am meisten lieben, sind entweder der klassische ILS-Anflug, also wo am Boden wirklich ein Landekurs und ein Gleitwegsender sind, die mir dann im Flugzeug eine sehr genaue Anzeige geben, oder dann eben als nächstes einen sogenannten LPV-Approach, weil ich damit auch eben auf Minima von 200 Fuß Decision Height komme und damit ja quasi für uns in unseren Flugzeugen die besten Möglichkeiten habe, bei schlechtem Wetter noch zu landen.
Wir haben es gerade in der Zwischenbesprechung zwischen unseren Folgen besprochen, dass das IFA-Fliegen in Deutschland ja da bist du sehr von großen Flughäfen abhängig, sage ich mal so. Also Schönhagen, kann ich mich noch dran erinnern, hat sehr, sehr lange für diesen Approach gekämpft und ist auch einer der wenigen kleineren Flugplätze, die einen haben. In anderen Ländern in Europa ist das deutlich einfacher, ne?
Genau, also ich glaube, der große Streitpunkt hier gerade in Deutschland ist das IFA-Fliegen im Luftraum Golf außerhalb von veröffentlichten Verfahren. Und laut EASA, vor allem hier SERA, ist grundsätzlich IFA-Fliegen im Luftraum Golf möglich. Viele andere Länder praktizieren das auch. Ein Beispiel sei hier zum Beispiel Schweden genannt. Da kann ich von einem kleinen Grasplatz zu einem anderen kleinen Asphaltplatz zum Beispiel in meiner App dann einen IFA-Flugplan aufgeben und hier nach IFA im Luftraum Golf die ganze Zeit unterwegs sein. Hier habe ich sehr viel Freiheiten, was das angeht, wohingegen zum Beispiel in Deutschland gerade eben mit dieser, ja, den Schwierigkeiten, den bürokratischen, administrativen Hürden einfach leider sehr wenig Anflüge, sehr viele Plätze kein IFA-Anflugverfahren haben. Ja. Also es könnte wahrscheinlich in Deutschland ohne Schwierigkeiten jeder kleine Verkehrslandeplatz einen GPS-Anflug haben. Hatte aber nicht. Und ich denke, jeder, der das interessiert, der kann mal mit dem Dr. Schwan aus Schönhagen sprechen, der auch viel dazu geschrieben hat, wie mühsam eben, wie du sagst, die Einrichtung und die Berücksichtigung der, ja, ich sag mal, Anwohner und auch der nahegelegenen anderen Flugplätze dann am Ende war. Ja. Also ja, man ist hier natürlich in gewisser Weise eingeschränkt. Auf der anderen Seite gibt es eben diese schöne Möglichkeit, IFA-Flüge nicht nur rein nach IFA durchzuführen oder ganze Flüge nicht nur nach IFA durchzuführen, sondern eben mit dem sogenannten Flugregelwechsel. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch in, sagen wir mal, Dienstlaken Schwarze Heide starten nach VFA, mache dann einen sogenannten IFA-Pickup. Also ich bekomme dann meine IFA-Freigabe im Flug über Funk und dann beginnt mein IFA-Flug zum Beispiel bei Passing 3000 Feet und dann geht es den restlichen Flug IFA und dann lande ich am Ende IFA. Ja. Ich kann aber auch sagen zum Beispiel, ich mache diesen IFA-Pickup, fliege dann eine ganze Weile IFA und irgendwann dann, wenn ich in der Nähe bin von meinem Zielflugplatz, dann cancel ich auch mein IFA wieder und dann fliege ich quasi VFA, IFA, VFA. Auch das geht. Ja. Also man ist nicht zwingend angewiesen auf einen IFA-Flugplatz. Allerdings dann schon, wenn ich natürlich landen will auf einem IFA-Verfahren, wenn ich darauf angewiesen bin, wetterbedingt zum Beispiel, dann hilft mir das natürlich nichts. Gibt noch die Möglichkeit zum Beispiel ein sogenanntes Cloud-Breaking zu machen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt Klassiker ist, zum Beispiel auch in der Region Köln, kann ich zum Beispiel, wenn mein Ziel Köln-Bonn ist, nicht Köln-Bonn, wenn mein Ziel Bonn-Hangela ist, so rum, und ich habe aber zum Beispiel nicht genug gut genug Wetterbedingungen, dass ich jetzt da den ganzen Weg lang VFA fliegen kann, dann kann ich zum Beispiel in Köln-Bonn, also an dem großen Flughafen, auf dem Instrumentenlandeverfahren, auf dem ILS zum Beispiel bis unter die Wolken fliegen, dann mein IFA canceln und dann VFA aus der Kontrollzone nach Bonn-Hangela und dann in Bonn-Hangela VFA landen. Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Und das, da schließt sich auch, glaube ich, der Kreis wieder zu der Flexibilität und den Möglichkeiten, die so ein IFA-Rating bietet, weil es muss eben nicht, ich sag mal, Dortmund nach Berlin-Schönefeld BER sein, sondern es kann auch ein Mix aus verschiedenen Flugregeln sein.
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, wenn ich in Schweden auf einem Grasplatz stehe, kann ich von diesem Grasplatz aus IFA losfliegen. Das ist ja bei uns in Deutschland, wenn man es jetzt mal nach den Reglements sieht, eigentlich schon fast unmöglich. Also wir diskutieren jetzt gerade über das Aussetzen eines Flugleiters. So, und jetzt stehe ich bei uns in Stade und jeder IFA-Flug geht ja nun mal mit dem Einleitungsruf los, Request Startup. So, da kann ich natürlich in Stade stehen bleiben bis 2026 Silvester. Wenn da keiner ist, ist da keiner. Ne? Das ist ja eigentlich schon so eine Sache, da beißt sich ja eigentlich die Katze ein bisschen in den Schwanz bei uns, ne?
Ja, also ich denke, da ist das IFA-Fliegen, oder sagen wir mal so, man hat da IFA nicht alle Möglichkeiten in Deutschland, die man haben könnte. Ich glaube, das trifft es richtig. Verglichen mit den USA, verglichen mit beispielsweise Schweden und anderen europäischen Ländern, wo das einfach flexibler gehandhabt wird. Ja, wo man zum Beispiel seine IFA-Clearance einfach per Telefon bekommt. Die enthält dann den Zusatz Clearance expires at 2:05. Dann weiß man zum Beispiel, man muss nach 25 Minuten nach der aktuellen vollen Stunde muss man in der Luft sein, Sonst ist die Freigabe ungültig. Oder. Also gibt es verschiedenste Implementierungen, wie man eben das Fliegen sicher ermöglichen kann, auch von kleineren Flugplätzen etc. Und ja, da ist, denke ich, aber da gibt es auch in vielen Foren und auch bei der OPA immer wieder viel Diskussion darum, dass wir hier in Deutschland doch recht starr sind. Es gibt, glaube ich, auch zum Beispiel es gab einen schweren Unfall auch in Egelsbach. Da gibt es einen BFU-Bericht zu. Und da wird zum Beispiel auch zitiert, dass es in Egelsbach ein IFA-Anflugverfahren gibt. Aber das war nur für eine Closed User Group, damals für einen Business Jet Operator, und stand damit nicht allen Teilnehmern oder allen Piloten in Egelsbach zur Verfügung. Also da gibt es schon auch dann wirklich Stilblüten, die einfach deutlich machen, dass es deutlich sicherer wäre für viele IFA-Flüge oder für viele Piloten, wenn es einfach von Anfang bis Ende des Fluges die Möglichkeit gäbe, auf einem veröffentlichten IFA-Verfahren zu bleiben.
Jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, ATC etc. pp. Worüber wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, jeder IFA-Flug braucht natürlich einen Flugplan.
Genau,
also das ist sowieso. Genau, was muss ich denn da beachten? Oder du hast jetzt Autorouter schon angesprochen, was gibt es da noch für Einzelheiten, worauf man achten muss?
Also grundsätzlich, das ist sowas, das vergisst man als IFA-Flieger manchmal. Also grundsätzlich diese Flugplanung in der App, die hat immer zur Folge, dass man diese gefeilte Route, diese Auto-Euro-Kontroll-validierte Route dann automatisch auch in den Flugplan übernimmt und dann entsprechend auch abschickt, feilt. Und da ist vielleicht, hatten wir glaube ich auch in der ersten Folge kurz thematisiert, auch noch wichtig, dass eben das Fliegen nach IFA nicht ein ich fliege einfach mal losfliegen ist, sondern dass man hier deutlich strengeren Regularien unterworfen ist, auch bei der Frage ist, wann darf ich überhaupt losfliegen? Also da kann es eben passieren, dass man dann zum Beispiel in Vorflight oder Autorouter seinen Flugplan eingibt und dann bekommt man einen sogenannten Slot, also eine Abflugzeit zugewiesen, an die muss man sich auch halten. Und es kann auch mal sein, dass man diesen Slot bekommt und der wandert dann nach hinten. Und er kann sogar auch nach vorne wandern, unerwarteterweise, und dann ist man auf einmal ganz hektisch und muss jetzt los. Und zu dieser Abflugzeit muss man dann eben in der Luft sein, beziehungsweise losfliegen. Und das hat auch zur Folge, dass man zum Beispiel auch in einer Cessna 172 in Dortmund nicht einfach seinen Motor anlassen darf, sondern man muss dann eben einen Startup-Request machen, weil die Flugsicherung natürlich nicht will, dass du da schon 30 Minuten vor deiner Abflugzeit mit laufendem Motor auf dem Flugplatz stehst und ich sag mal die Luft verpestest. Sondern die wollen, dass du den möglichst dann startest, wenn auch absehbar ist, dass du dann auch direkt starten darfst. Und insofern fängt jeder Einleitungsanruf bei einem IFA-Flug in der Regel an mit der Request Clearance. Das ist der erste, weil du natürlich dann erstmal deine Abflugfreigabe brauchst oder deine Streckenfreigabe. Und dann der nächste Aufruf ist eben Startup, damit du dann auch den Motor anlassen darf. Das heißt, ein guter Freund eines jedes IFA-Piloten ist eine Handfunke, mit der ich dann im Flieger, bevor ich den Motor anlasse, auch meine Clearance und mein Startup einholen kann. Aber kurz zurück zum Flugplan. Genau, der Flugplan ist immer Voraussetzung und der Flugplan ist aber sonst an sich erstmal ident oder fast ident mit deinem VFA-Flugplan. Steht an der Flugregelstelle ein anderes Symbol und deine Route sieht natürlich auch ein bisschen anders aus und auch die Ausrüstung deines Luftfahrzeugs ist eine andere. Also ihr kennt ja, in dem Flugplan gibt es dieses Ausrüstungsfeld, da muss ich angeben, ich habe einen VOA, einen ILS-Receiver und ein 8,33 kHz Funkgerät und da muss ich zum Beispiel fürs IFA-Fliegen deutlich mehr Angaben machen. Also ich habe da zum Beispiel auch genaue Angaben zu der Navigationsausrüstung meines Flugzeugs. Also wir haben vorhin über dieses RNAV und RNP gesprochen, da gibt es dann bestimmte Kategorien oder Klassen, in denen man sich aufhält mit seinem Flugzeug, damit man im Flugplan oder muss dann im Flugplan eben auch angeben, okay, welche Capability habe ich denn überhaupt? Also kann ich dieses Verfahren oder ähnliches überhaupt fliegen, weil mein Flugzeug über ein GPS verfügt und dieses GPS hat beispielsweise auch VAS oder EGNOS in dem Fall oder so. Und also das spielt auch eine Rolle, viel größer als beim VFA-Flugplan, wo man wahrscheinlich da immer nur Standard einträgt. Ich glaube, ein S für Standard, dann hat man so die wichtigsten Sachen mit dabei. Das sind, denke ich, die wichtigsten Punkte zum Flugplan. Und der Flugplan, wie halt eben auch schon gesagt, ist in der Regel dann auch die exakte Flugroute, die man fliegt. Abgesehen von sogenannten Directs, also die IFA-Fliegerei lebt von sogenannten Directs. Alle Piloten versuchen immer so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Und da fragt man sich dann gerne bei ATC auch mal durch, Request Direct, zum Beispiel MOSEX. Und wenn man dann Glück hat, dann darf man direkt nach dem Start in Dortmund direkt zum letzten Wegpunkt im Flugplan fliegen und spart da vielleicht nochmal die ein oder andere Minute.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, man lebt von Directs. Was mich zu der Frage bringt, Wie erfolgt denn die Kommunikation zwischen Piloten und Fluglotsen während eines IFR-Fluges?
Also ich sage mal, die Kommunikation ist in der Regel langweiliger oder weniger als auf einem, VFA-Flug durch die Kontrollzone. Da ist man ja als Pilot wirklich gewöhnt, dass man dauernd Funk, Pflichtmeldepunkte etc. pp. Auf so einem IFR-Flug geht das in der Regel los eben mit Request Clearance. Dann bekommt man eine Clearance, die kann zum Beispiel heißen, irgendein Kennzeichen, mein Delta, Alpha, Bravo, Charlie, Delta is clear to destination, Echo, Delta, Alpha, Zulu, Flight Plan Route. Initial altitude 5000 feet, squawk 1, 2, 3, 4, that's it. So. Und dann liest man die Freigabe zurück, also macht den Readback, dann bekommt man einen Readback Correct zurück und dann kann man sagen Request Startup, dann kriegt man Startup Approved, dann Request Taxi, rollt man zum Rollhalt, dann kriegt man seine Takeoff-Freigabe und dann gibt es je nach Verfahren, das steht dann immer auf den Karten, entweder wird man dann übergeben an den nächsten Fluglotsen, an den Radarlotsen oder man drückt selber bei einer bestimmten Höhe zum Beispiel den Frequenzwechselknopf, wechselt dann zum Radarlotsen und dann sagt man in der Regel das Kennzeichen Passing 2000, Climbing 5000, dann kommt vom Radarlotsen zurück in der Regel manchmal nur Radar Identified. Und dann geht's eben weiter auf dem Verfahren. Und ich sag mal, im langweiligsten Fall hat man so einen Flug, wo man wirklich dann von einem Lotsen zum nächsten übergeben wird, bis man dann schon kurz vorm Anflug ist. Und dann wird man eben dem Anflug dann noch geklärt für das entsprechende Anflugverfahren oder sogar die Arrival davor. Und dann bis hin zu Clear to Land. Und dann geht's weiter wie wir fahren. Also ich sag mal, grundsätzlich orientiert sich das viel mehr noch an noch mehr an der Standardphrasiologie. Es ist viel mehr das Gleiche auf jedem Flug. Also deswegen sage ich immer, so wer VFA geübt ist, durch die Münchner Kontrollzone zu fliegen zum Beispiel, der ist wahrscheinlich busier am Funk als viele IFA-Flieger. Kann aber IFA auch anders sein. Also wenn man zum Beispiel bei schlechtem Wetter an einem Flugplatz ist, wo gerade, weiß ich, relativ viel Verkehr ist zum Beispiel, man muss eventuell ein Holding fliegen, dann gibt es mehrere Flieger die nacheinander landen wollen, so, also dann kann schon durchaus mal passieren, dass man relativ viele Radar-Vectors kriegt zum Beispiel. Also es kann auch busy werden beim IFA-Fliegen, aber grundsätzlich ist so der Ablauf ungefähr, wie ich es gerade skizziert habe, relativ, relativ simpel eigentlich.
Was wäre denn so das Worst-Case-Szenario zum Thema ATC-induced Workload?
Also ich sag mal, das Worst-Case-Szenario ist, wenn man Dinge von ATC angewiesen kriegt, die man natürlich nicht erwartet hat. Klar, hatte ich zum Beispiel mal in Dortmund kurz nach dem Start auf der SID, also auf der Standard Instrument Departure in IMC, dann sofort mehrere Radar-Vectors nacheinander. Man ist irgendwie noch dabei, das Flugzeug quasi aufzuräumen hat sich gerade so mental eben gebrieft auf dieses Abflugverfahren und auf einmal geht's zack, 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 kommen mehrere Headings dann kommt vielleicht noch ein Intercept Hum VOR auf dem Radial und dann muss man plötzlich noch den NAV-Receiver umstellen und das Radial eindrehen und so. Und dann kann gerade so Single-Pilot, je nachdem, ob man Autopilot hat oder nicht, wirklich auch die Workload extrem hochgehen. Und das ist, denke ich, auch eins der wichtigsten Sachen. Gibt es auch so Single-Pilot-Resource-Management-Seminare von verschiedenen Anbietern. Ich habe noch keins gemacht selber, aber mal gehört, die sich wirklich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich als Single-Pilot meine Workload einfach gut managen. Ja? Also es hat zum Beispiel noch einen viel größeren Stellenwert, dass man eben diese Briefings macht, dass man die Frequenzen alle schon vorgerastet hat, dass man auf dem iPad schon nicht nur den einen Approach quasi im Zugriff hat, sondern dass man die zwei, drei verschiedenen, die es gibt, im Zugriff hat. Es kann natürlich auch sein, man kriegt plötzlich mal eine andere Landebahn zugewiesen, wenn es mehrere gibt. Oder die Artis springt genau dann, wenn man gerade landet, um auf die neue Version und so. Also kurzum, es kann auch sehr stressig werden. Und deswegen in der Praxis, glaube ich, gibt es eigentlich die wenigsten Leute, die auch ohne Autopilot IFR fliegen, weil einfach die Workload da viel höher ist als beim, oder viel höher sein kann, als beim klassischen VFA-Fliegen bei schönem Wetter, wo man in der Regel erstmal auch viel Zeit hat. Und sonst macht man halt mal einen Vollkreis nach rechts. Hat dann erstmal sich noch ein bisschen Zeit erkauft.
Jetzt ist ja die Flugverkehrskontrolle nicht nur zum Ärgern von uns da, sondern sie soll uns in erster Linie auch helfen. Was für Unterstützung kannst du denn bei einem IFA-Flug von ATC erwarten?
Also erstmal grundsätzlich, glaube ich, ist die Hauptunterstützung, ist, dass ich mich auf diesem Verfahren befinde. Also weil ich weiß ja ganz genau, wo ich bin. Ich habe nicht wie bei VFA so, ich fliege jetzt in die Kontrollzone und vielleicht klappt es nicht oder vielleicht geht es da lang oder vielleicht also hinter der Schwelle rum und vielleicht mit viel drüber, sondern ich weiß ja ganz genau, ich bin auf diesem Verfahren, das ist, was ich erwarte, das ist meine Flughöhe. Insofern habe ich ja ein sehr gutes Polster oder ein sehr gutes System, in dem ich mich befinde. Das, was ich mir eigentlich wünsche vom Lotsen, wenn es dann doch mal stressig wird zum Beispiel, ist natürlich, dass er da berücksichtigt, dass ich zum Beispiel als Single Pilot in so einer Piper oder Cessna mehr Workload habe als jetzt so ein Zweimann-Cockpit in einem Airbus zum Beispiel. Oder ich wünsche mir dann auch, dass der Lotse vielleicht komplizierten Anflugverfahren oder ähnliches mich vielleicht auch mal mit dem Radar-Vektor, also mit einem Heading, was ich fliegen soll, unterstützt oder auch grundsätzlich relativ offen damit umgeht, wenn ich zum Beispiel sage, ich will wegen Wetter, wegen IMC, VMC zum Beispiel eine höhere oder niedrige Flughöhe haben, muss ich ja requesten. Da freue ich mich natürlich immer, wenn der Lotse dann relativ unkompliziert dafür sorgt, dass das auch klappt. Genauso dann diese Directs, ist natürlich immer schön, gerade in so einem kleinen Flugzeug, wenn man dann nicht ewig irgendwelche Umwege fliegen muss. Aber ich denke, das ist alles vor allem im Bereich der Unterstützung in gerade Situationen mit hoher Workload. Das, was wirklich der Unterschied ist, eben, dass ich weiß, was ich erwarten kann, ich weiß, in welchem System, auf welchem Verfahren ich mich befinde. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil. Und das ist auch diese Standardisierung im IFA-Bereich, die einfach total hilfreich ist, weil, wie gesagt, auch wenn ich nach Belgien fliege, ist fast alles gleich.
In unserer letzten Folge hast du gesagt, dass du fast 90% deiner Flüge IFA fliegst. Würdest du das auch unterschreiben, dass IFA-Fliegen das leichtere Fliegen ist?
Nee, ich glaube nicht. Also es kommt sicherlich an auf das Flugzeug, es kommt auf die Destination an, es kommt auf den Use Case an oder auch auf meine Gäste an oder Passagiere an, die ich an Bord habe. Dass ich glaube, dass man da wie bei so einer individuellen Risikobeurteilung immer individuell gucken muss, was man macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel alleine regelmäßig für Termine von zum Beispiel Dortmund nach Berlin fliege, dann ist natürlich das IFA-Fliegen irgendwann da auf der Strecke einfach das Allereinfachste, was man machen kann. Ich muss mich mit den Airspaces nicht groß beschäftigen, es geht nach A nach B, die Route ist klar, los geht's. Aber wenn zum Beispiel, wenn ich eher jemand bin, der regelmäßig mit der Familie auf die Inseln fliegt, dann ist vielleicht da auch oft VFA-Fliegen einfacher. Also zum Beispiel in Schönhagen wird zum Beispiel, soweit ich das weiß, vom Flugplatz auch gebeten, dass wenn es keinen Grund gibt, IFA anzufliegen wegen Wetters, dass die Piloten zum Beispiel gebeten werden, IFA auch zu canceln südlich von Schönhagen, um dann einfach auch den Traffic-Fluss in der Platzrunde nicht unnötig zu stören, sondern sich dann einfach in den regulären Anflug einzuordnen. Also ich glaube, es gibt auch Fälle, wo einfach das VFA-Fliegen auch manchmal einfacher ist. Kurze Flüge, wirklich nur so Hüpfer von A nach B bei gutem Wetter. Da ist manchmal auch einfach praktisch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von Dortmund nach Essen-Mülheim fliege, um da eine Currywurst zu essen, dann würde ich das, gut, Essen-Mülheim ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel an sich, aber selbst wenn das jetzt ein Platz wäre, zu dem man gut auch IFA fliegen könnte, dann würde ich da trotzdem VFA einfliegen, weil natürlich dann die Mission auch oder der Zweck ein anderer ist.
Würdest du es unterschreiben, dass ja, IFA fliegen ein anderes, klar, es ist ein anderes Fliegen, logisch, aber es kann an den einen Stellen einfacher sein, an den anderen Stellen natürlich auch wiederum komplizierter, dass es so antizyklisch zum VFR-Flug sein kann?
Genau das. Also es kann beides, je nach Flugzeugsystem, Wetter, Pilot, einfach oder komplex sein. Was auch noch dazu kommt, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist, dass es auch für die IFA-Fliegerei sowas gibt wie zum Beispiel Anfluggebühren oder auch Gebühren des Deutschen Wetterdienstes für entsprechende Dienstleistungen. Da gibt's eventuell auch noch Kostenfallen oder Kostenpunkte, die ich zum Beispiel beim VFA-Fliegen dann nicht habe. Ja. Auch wenn sich die größtenteils in Grenzen halten, viele Länder nehmen da auch wenig oder keine Gebühren, gerade auch im Bereich unter 2 Tonnen. Aber wenn ich zum Beispiel nach Groningen fliege, IFA, dann werden da Anfluggebühren fällig in den Niederlanden. Das heißt da, ich weiß nicht, gerade nicht aus dem Kopf, 20, 30 Euro oder so, die habe ich nicht, wenn ich da einen VFA-Anflug zum Beispiel mache. Insofern gibt es da schon auch Unterschiede, was das betrifft. Aber ja, ich glaube, deine Frage ist schon, oder deine Aussage in der Frage ist, glaube ich, schon ganz korrekt.
Johann, hast du noch eine Frage? Möchtest du noch irgendetwas vom TU wissen bezüglich IFA-Flug? weil ich habe nämlich noch eine Frage an ihn, aber ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden.
Nee, dann stell sie gerne.
Gut. Theo, welche Instrumentierung findet man in deinem Flugzeug? Hast du ein modernes Glascockpit oder fliegst du mit einem bekannten Uhrenladen mit moderner Avionik-Unterstützung?
Das ist ein super interessantes Thema, weil ich habe bei dem Umbau meines Flugzeugs so ein paar Sachen bedacht. Und zwar habe ich zum Beispiel das NDB oder das ADF, je nachdem, wie man es sieht, das habe ich ausbauen lassen. Weil aus meiner Sicht die Notwendigkeit für so ein NDB in Mitteleuropa, in meinem Flugzeug, in der Capability des Flugzeugs, meiner persönlichen Rahmens, ja, de facto fast keine Relevanz mehr hat. Auch spart es Gewicht, wenn man es ausbaut aus dem Flieger. Und da habe ich mich zum Beispiel entschieden, das auszubauen. Auf der anderen Seite habe ich mich entschieden, ein kleines Glascockpit einzubauen. Ich habe zwei Garmin G5 bei mir eingebaut und auch das G5, also das HSI mit entsprechender Outside Air Temperature Probe. Das heißt, der wird nicht nur die Temperatur, die Density Altitude, die TAS und auch der Wind angezeigt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich gerade IFR fliege. Auch muss man hier sehen, zum Beispiel bei so einer Piper oder so einer Cessna, die ja in der Regel dann oft auch 50 Jahre alt sind, stellt sich die Frage, wie sehr vertraue ich einer Vakuumpumpe, einem Vakuumhorizont oder Vakuuminstrumentierung generell? Und will ich der mein Leben anvertrauen, vielleicht noch mit der Familie oder Freunden mit dem Flugzeug? Deswegen auch für mich interessant, zwei G5 einzubauen. Die haben beide eine Backup-Batterie. Ich glaube, die läuft 4 Stunden. Und das HSI kann alternativ auch im Reverse-Mode als künstlicher Horizont genutzt werden. Das heißt, man hat plötzlich ein Backup. Ja, und wenn man dann doch mal vielleicht einen Ausfall der Stromversorgung hat oder einen Ausfall der Vakuumpumpe, dann ist man eben auch in IMC dann nicht verloren, sondern hat wirklich zwei Systeme, die auch sich gegenseitig auch nochmal backuppen. Hat da eine gute Basis einfach, ja. Hinzu kommt dann noch bei mir Avidyne IFD 45, also ein VAS-fähiges GPS, damit man auch Anflüge, LPV-Anflüge, RMP-Approaches entsprechend fliegen kann. Neben einem DMI, ich habe immer noch ein DMI, weil ich eben auch den ein oder anderen ILS-Approach manchmal fliege, der DMI-basiert ist. Und darüber hinaus, vor allem so Kleinigkeiten, ja. Traffic ist sicherlich interessant, habe ich bei mir einbauen lassen, das AT1 von Airavionics. Und ich habe auch ein sogenanntes Golze ADL im Flieger, dann über Iridium, also über Satellit, auch Radar-Images oder auch Satellite-Images und Metas und TAFs im Flug abrufen zu können. Und genauso das so ein bisschen als die Basisausstattung plus natürlich einen Autopiloten, damit ich dann auch mal hoher Workload manchmal die Hände frei habe für das iPad oder die Programmierung des GPS. Also ich denke, kurz nochmal zusammengefasst, hier für die Single-Engine-Fliegerei, glaube ich, wirklich wichtig und auch relevant, dass man sich eine vernünftige Ausstattung zulegt oder einen Fliegercharter, der über eine vernünftige Ausstattung verfügt. Viele Sachen fallen weg, ja, also zum Beispiel mein Standard-Rate-Turn, der wird mir auf den entsprechenden Glascockpits einfach angezeigt mit einem kleinen Pfeil, wo ich dahin banken muss, damit ich den mache. Oder auch eben die Windinformation für die Windkorrektur im Holding, ist auch noch so ein Punkt. Oder nicht zuletzt auch der Track, also der Kurs über Grund oder der Flugrichtung über Grund, die mir zum Beispiel einfach mit so einem kleinen Track-Dial mit angezeigt wird. Auch das macht die Fliegerei da viel, viel einfacher. Und ich würde außer vielleicht für Ausbildungs- und Demo-Zwecke keinen Uhrenladen von 1972 mehr fliegen wollen, IFR in schlechte Wetter. Und da vielleicht noch eine Schlussbemerkung von mir. Aus meiner Sicht sind diese ganzen Single-Engine-Flieger, die wenig Redundanzen haben, oft wenig Leistung haben, sowieso recht eingeschränkt. Das heißt, was ich eigentlich immer sage, das sind Light-IFR-Flieger. Also Light-IFR heißt in der Regel für mich zumindest, dass sich die meiste Flugphase in VMC befindet. Dass sich auch die Menge an konvektivem Wetter und an Fronten wirklich im Rahmen hält und dass es hier vor allem um Start und Landung geht, die in IMC stattfinden.
Das war ein sehr schönes Schlusswort für Folge 3. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns in Folge 4 und in Folge 5 noch erwarten wird. Und in diesem Sinne darf ich mich jetzt erst nochmal recht herzlich bei dir bedanken, lieber Theo, dass du dir Zeit heute Abend genommen hast, mit uns einen virtuellen Flug von Dortmund nach Berlin durchzuführen, wenn du es auch schon fast jetzt auswendig kannst. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, wir stellen euch das Ganze natürlich unten in die Shownotes rein. Ihr findet alles Weitere dann natürlich auch auf Instagram und natürlich auch auf unserer Homepage. Der Johann wird das ganz fleißig verlinken, auch die weiteren Informationen zu Theo. Lieber Theo, lieber Johann, vielen herzlichen Dank für die Zeit für heute Abend. Ich wünsche euch many happy landings, blue skies, momentan blue-gray oder nice-gray bei uns hier in Norddeutschland. Und bleibt gesund bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder mit Theo IFA-mäßig in die Luft gehen und Startup requesten.